redet, ist nicht tot.
Neulich, genau genommen in Vrindt 249, haben Florian und ich uns über das Voynich-Manuskript unterhalten und haben da so ein bisschen rumfantasiert, da gab es dann irgendwelche neuen Erkenntnisse. Kurz nach Veröffentlichung der Sendung sagte dann einer von euch, sprich lieber mal mit dem Jürgen Hermes über das Voynich-Manuskript, der kennt sich aus, der ist nämlich Computerlinguist. Und der Jürgen ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Jürgen.
Hallo Holger.
Was macht ein Computerlinguist?
Ein Computerlinguist arbeitet quasi an der Schnittstelle zwischen Rechnern und natürlicher Sprache. Also alles, was irgendwie mit rechnergestützter Analyse von natürlichen Sprachen zu tun hat, macht zum Beispiel ein Computerlinguist. Oder halt eben auch Bauen von Anwendungen, die halt eben dabei helfen, dem Computer dabei helfen, irgendwie natürliche Sprache zu verstehen. Also halt sowas, ne, im einfachsten Fall irgendwie ein Rechtschreibüberprüfprogramm, was schwieriger schon, Grammatiküberprüfprogramme, maschinelle Übersetzung ist so halt so der große Endgegner eigentlich.
Babelfisch bauen.
Computerlinguisten. Ja.
Ist Siri auch sowas, was ihr baut, oder ist das wieder was anderes, also Sprachsynthese?
Also Siri ist ja halt, also hat tatsächlich halt eben was mit Spracherkennung zu tun, ne? Weil Siri muss ja auch halt eben das verstehen, was man ihr sagt und andererseits auch Sprache generieren, das heißt halt eben ausgeben, muss aber das auch irgendwie prozessieren, ne? Was halt, was man von ihr will,
ne? Ja.
Muss sie halt irgendwie herausbekommen und also ja, es ist halt tatsächlich auch eine, da haben sicherlich auch Computerlinguisten mitgearbeitet. Ja.
Ist das ein Job für Linguisten oder ist das ein Job für Programmierer?
Beides. Also eigentlich halt eben für beides. Und es ist halt eben so für Leute, die beides so ein bisschen zumindest können. Das gibt es dann halt eben auch nicht so richtig häufig. Das ist halt eben Leute, das ist ja eine traditionelle Geisteswissenschaft, die Linguistik. Und das ist halt eben an der geisteswissenschaftlichen oder philosophischen Fakultät, wie das bei uns heißt, tatsächlich auch Leute gibt, die programmieren können und halt eben mit viel oder halt eben mit Rechnern umgehen können und denen sagen oder denen halt eben helfen können, uns irgendwie besser zu verstehen. Ja.
Kommen wir zum Voynich-Manuskript, dem eigentlichen Grund meines Anrufs bei dir. Was ist das? Wie sieht das aus?
Das Voynich-Manuskript, das ist, also das kann man sich vorstellen als Kodex nennt man das. Das sind so ineinander gelegte Pergamentblätter, hat eben so zusammengefaltet in verschiedenen Lagen. Es hat ungefähr so DIN A5 Größe, kann man sich das vorstellen, und insgesamt was mehr als 220 Seiten. Also wo Vorder- und Rückseite beschrieben sind. Da hat man halt, das ist relativ übersichtlich, obwohl Pergament ist schon was dicker. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ich habe mal Klaus Schmee getroffen, der hat sich so ein Faksimile anfertigen lassen. Da kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie es halt tatsächlich im Original aussieht.
Das Faksimile ist auch aus Pergament?
Nee, das ist, glaube ich, aus Papier. Also okay. Ich habe es mal angefasst. Nee, also Pergament hat er sich dann nicht anfertigen lassen. So. Nee. Dann hätten wir auch extra Tiere für sterben müssen. Und ich glaube, Pergamentherstellung ist tatsächlich auch ein sehr, sehr teures Unterfangen.
Ich dachte, Faksimile wäre dann auch tatsächlich so dicht am Original wie möglich.
Das hat er aber ja für private Zwecke gemacht, beziehungsweise für seine Auftritte bei Science Slams und so. Dann kann man das immer ganz gut vorzeigen.
Was steht drin?
Wüssten viele also, Leute.
Ich meine, erstmal augenscheinlich. Vielleicht, was steht augenscheinlich drin?
Wenn man es so anschaut, ich bin jetzt auch kein Mediävist, also halt eben kein Mittelalterforscher, ein sehr berühmter Kryptologe, David Kahn, hat in seinem Buch geschrieben, also Mediävisten gucken das an und sagen halt, das ist halt eben mittelalterliche Handschrift. Und wenn man halt eben genauer hinguckt, dann merkt man halt, also die Vertrautheit, die man von Anfang an da hat, die geht immer mehr verloren, je mehr man nachschaut, was jetzt wirklich drinsteht. Weil halt eben die Zeichen sind völlig unbekannt. Das heißt, es ist halt eben ist nicht unsere Alphabetschrift, keine lateinischen, keine kyrillischen Buchstaben, die da sind, sondern ist halt irgendwas anderes, was halt auch nirgends auf keinem anderen Dokument, was bisher gefunden wurde, so auftauchte. Es sind komische Zeichnungen drin von Pflanzen, badenden Frauen, komischen Rohrsystemen, Tierkreiszeichen und so weiter. Ja, niemand weiß, was das Ding für einen Sinn hat oder gehabt haben kann.
Was ist das Besondere an einer mittelalterlichen Handschrift? Das sieht aus wie eine mittelalterliche Handschrift und wird dann, je länger man drin blättert, immer weniger davon.
Also wie gesagt, das kann ich dir jetzt auch nicht, da bin ich kein Spezialist, okay. Auch nicht genau beantworten, was wie eine mittelalterliche Handschrift aussieht, aber man kann sich das halt einfach, stell dir Pergament vor und da hat jemand was draufgeschrieben. Hm? Ja. Und so ein bisschen die Anfangsbuchstaben so ein bisschen größer, beziehungsweise was verzierter, so ausladende Bögen. Mhm. Und halt ansonsten handschriftlich was dargelegt. Und wenn man halt eben genauer hinguckt, dann sieht man, das sind gar nicht die Zeichen, die man halt so aus anderen mittelalterlichen Handschriften kennt.
Wohin lässt sich das Ding datieren?
Schwierig, beziehungsweise es wurde tatsächlich, es liegt im Moment in der in einer Bibliothek der Yale-Universität. Die hat sich relativ lange gesträubt, da mit materialwissenschaftliche Analysen mitmachen zu lassen. Das Ganze wurde dann 2009, glaube ich, oder 2008, ja 2009 wird dann zumindest darüber berichtet, dann doch mal durchgeführt. Das heißt, wurden halt eben so kleine Schnitze abgetrennt von einzelnen Seiten des Manuskripts. Und das Ganze wurde dann über die C14-Methode materialwissenschaftlich analysiert. Und da wurde halt festgestellt, man kann ja immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen bei sowas, dass zwischen 1418 und 1432, also irgendwann im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, das Pergament, was da benutzt wurde, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit noch Teil eines lebenden Tiers war. Mhm. Das heißt also, dass das Pergament, wann es beschrieben wurde, also die Tinte ist halt eben zu wenig, die kann man nicht über die C14-Methode analysieren. Wann das Ganze beschrieben wurde, wird da jetzt halt eben nicht rausgefunden, sondern halt eben nur, wann das Pergament eben hergestellt wurde. Ne?
Das heißt, wenn Konrad Kujau sich so altes Pergament besorgt hätte, hätte er auch ohne weiteres in den 80er Jahren so ein Ding zusammenfälschen können.
Theoretisch ja. Allerdings in die Neuzeit kam das Manuskript durch den, das war ein polnischer Buchhändler, der danach in die Staaten ausgewandert ist, Wilfried Wojnich, nach dem ist das Manuskript auch benannt. Und der hat das 1912 in der Villa Mondragone, das ist so ein Kolleg in der Nähe von Rom, offensichtlich den Jesuiten abgeschwatzt, die da irgendwie eine Bibliothek ausgelagert hatten. Und da hat er das Ding gefunden, in der Kiste vergraben, mit vielen anderen goldverzierten Büchern und so. Und er hat selber gesagt, also das wirkte wie so ein hässliches Entlein, wie das halt da lag, weil es halt eben nicht diese dicken Einbände hatte und goldenen Verzierungen. Und er fand es aber trotzdem interessant und hat es halt eben mit der gesamten Kiste damals gekauft. Mhm. Und dann auch der Wissenschaft beziehungsweise einem Wissenschaftler erstmal nur zugänglich gemacht. Aber seit da, also halt 1912, also Konrad Kujau kommt in dem Fall nicht mehr in Frage, weil es halt eben schon 1912 tatsächlich da war. Mhm. Dann gibt es allerdings noch Hinweise, dass zumindest im Anfang des 17. Jahrhunderts das Wojnich-Manuskript schon in Prag aufgetaucht ist, weil es findet sich auf der ersten Seite eine Unterschrift von, der hieß Tempeneck, glaube ich, das war der Hofapotheker von Rudolf II. Und Rudolf II. War halt eben auch so ein Mystiker, beziehungsweise hat halt eben auch so viel mit viel schwarze Magie oder halt überhaupt magische Sachen gesammelt. Und offenbar ist es halt eben auch bei dem Mann am Hof gewesen. Erstens weiß man das wegen der Unterschrift, zweitens konnte man den Weg von dort bis in die Villa Mondragone auch nachzeichnen anhand von Briefen, die geschickt wurden von Prag nach Rom zu Athanasius Kircher. Das war so ein Universalgelehrter damals, der auch die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt haben wollte. Das hat sich nachher herausgestellt, das hatte der gar nicht, aber der hatte halt eben damals den Ruf weg und da die Prager Fraktion, die halt scheinbar mit dem Voynich-Manuskript überhaupt nicht zurechtkam, hat halt gedacht, na gut, dann schicken wir es dem, der kann vielleicht da was damit anfangen oder der weiß das bestimmt. Er hat auch die Hieroglyphen entschlüsselt und es ist halt eben nach Rom gekommen und da, von da aus dann in den Privatbesitz von Kircher und da in seinem Nachlass wird das dann irgendwie in die, ist es irgendwie in der Villa Mondragone gelandet. Also es ist relativ gut nachgezeichnet. Ne? Es haben halt eben viele Forscher sich da tatsächlich mit Briefe tatsächlich auch gesucht und gefunden, die genau diesen Übergang von Prag nach Rom dokumentieren. So, das heißt, dass also wir zumindest davon ausgehen können, dass halt so 1608, da hat dieser Tempernick seinen Adelstitel bekommen und konnte damit unterschreiben und 1623, da ist er gestorben, dass es in der Zeit halt tatsächlich in Prag war. Aber wo es vorher herkommt, ist halt völlig im Dunkeln. Da gibt es wilde Spekulationen drüber, aber es ist tatsächlich bisher noch nicht irgendwie rausgekommen, wo das vorher gesteckt haben könnte.
Warum gibt es überhaupt diese Spekulationen? Also was fasziniert die Leute da so dran? Das könnte doch auch alles irgendwie halt einfach nur ein Hoax sein. Irgendeiner hat halt was geschrieben, was keine Schrift ist.
Ja, dann hat er das schon sehr gut gemacht. Das Problem ist, dass das Manuskript eine Menge von Besonderheiten aufweist, was völlig singulär ist in der Welt. Es ähnelt manchmal natürlich oder Verschriftlichungen natürlicher Sprachen in manchen Bereichen oder halt in manchen statistischen Kennwerten, in anderen wieder überhaupt nicht. Und es ist tatsächlich bisher noch nicht dazu gekommen, dass jemand eine Methode gefunden hat, die halt einen Text produzieren kann, der genau diese Eigenschaften aufweist, die das Voynich-Manuskript hat. Ja, selbst wenn das ein Hoax ist, ist es halt schwierig zu erklären, weshalb es manche diese Eigenschaften gibt. Ne? Also zum Beispiel, weiß nicht, ZIPF-Verteilung sagt dir wahrscheinlich nichts als Nicht-Linguist.
Ne? Was für eine Verteilung?
Eine ZIPF-Verteilung.
ZIPF?
Also, nee. Ja, es gibt so einen ehernen Grundsatz der quantitativen Linguistik, das heißt, quantitative Linguistik, also halt eben, man guckt viele Sprachdaten an und macht halt Aussagen über viele Sprachdaten und halt einer der berühmtesten und ersten Sätze dazu ist der von George Bernard, hieß der glaube ich, George Bernard Zipf, das most famous law von ihm, dass nämlich die Häufigkeitsverteilung der Wörter bestimmten Regularitäten unterliegt. Mhm. Wo es halt eben das häufigste Wort in der Sprache ungefähr doppelt so häufig wie das zweithäufigste Wort.
Und welches ist das häufigste Wort in der deutschen Sprache?
Das kommt drauf an, was man da zählt. Also wenn du nur Zeichenabfolgen zählst, dann ist es und. Mhm. Also das Wort und, das kommt dann am häufigsten vor. Wenn du der, die, das als Artikel oder Pronomen auf eine Form zurückführst, dann ist es halt eben der, die, das im Deutschen. Also es sind halt eben drei verschiedene Wörter eigentlich, aber ist halt eben in dem Fall der bestimmte Artikel.
Okay, zurück zum Manuskript. Also ja. Und das Voynich-Manuskript, also wenn du einfach so tust, als wären es sinnvolle Wörter, die da drin stehen, sieht es so aus, als wäre es eine Sprache, allein aufgrund statistischer Daten?
Nee, nur teilweise.
Nur teilweise? Das noch.
Andere Werte weichen halt eben wieder völlig von natürlichen Sprachen ab. Also es hat halt ich kann vielleicht mal so anfangen. Es gibt drei Möglichkeiten, was das Manuskript sein kann. Also die erste Möglichkeit, das ist eigentlich die letzte, so historisch gesehen, ist die du gerade eben genannt hast, nämlich dass es halt eben ein Hoax ist. Mhm. Ja, dass es halt einfach ein wirres Geblabber ist, halt einfach niedergeschrieben, um damit Geld zu machen oder weil man irgendwelche Visionen hatte, die man halt eben zu Papier bringen wollte, die aber halt keiner keinen Inhalt tragen. Ja, also in der Linguistik spricht man davon, dass halt, oder in der Semiotik insgesamt, dass halt eben Zeichen immer aus zwei Seiten besteht. Eine Ausdrucksseite, das ist halt eben der Buchstabe oder der Laut, und eine Inhaltsseite, das ist halt eben die Bedeutung dahinter. Ne? Also wenn ich halt eben sowas wie Hand sage, weißt du halt, okay, die Bedeutung ist, das Ding, was ich an meinem Arm habe.
Ja.
Ne? In dem Fall wäre das halt eben, wäre das Wollnich-Manuskript quasi nur Ausdruck ohne Inhalt.
Mhm.
Ja, also halt einfach nur Zeichen sinnlos aneinandergereiht. Die Zeichen bedeuten halt eben für sich nichts und auch in ihrer Kombination nichts.
Mhm.
Die zweite Möglichkeit ist, dass es eine unbekannte Sprache ist oder eine bekannte Sprache in einem unbekannten Schriftsystem niedergeschrieben ist. Mhm. Die Möglichkeit besteht halt auch, also dass relativ prominent wird zum Beispiel vertreten, dass irgendwer Chinesisch gehört hat, der gar kein Chinesisch konnte.
Ah.
Und halt eben das einfach aufgeschrieben hat, was er da gehört hat. Und zwar in einer Buchstabenschrift, die er selber erfunden hat.
Ja.
Die Möglichkeit besteht. Und die dritte Möglichkeit ist halt vielleicht auch die interessanteste, dass es nämlich halt irgendeine Art von Verschlüsselung ist.
Mhm.
Das heißt, dass da ein Inhalt transportiert werden sollte, der aber halt eben Uneingeweihten nicht zugänglich sein sollte.
Mhm.
Ja, also dass es halt eben eine Chiffre ist, dass sich jemand ein Verschlüsselungsverfahren ausgedacht hat, vor jetzt 500 oder noch mehr Jahren, was wir eben heute mit unserer Technik, wo wir halt eben sehr viele Verschlüsselungsverfahren schon geknackt haben, halt eben nicht knacken können.
Und das ist für so Leute wie dich bestimmt eine Zumutung, oder?
Was jetzt genau?
Davon auszugehen, dass es eine Verschlüsselung ist, die du nicht knacken kannst.
Ach so, es ist ja die Frage,
also für Kryptologen ist wahrscheinlich die größere
Zumutung. Nicht knacken kann oder ob ich einfach nur zu wenig Zeit habe, die zu knacken.
Mhm.
Das ist ganz im Gegenteil. Das ist halt eben nicht eine Zumutung, sondern halt eigentlich ein Ansporn. Weil wenn es das wäre und man würde halt eben darauf kommen, was da jetzt für eine Chiffre hintersteckt oder hinterstecken könnte und wie man die vielleicht entschlüsseln könnte, dann wäre man ja mit einem Schlag weltberühmt.
Stimmt.
Also
ja, und das kann jetzt auch nicht schaden, weltberühmt zu sein eigentlich, ne?
Also ja, doch, aber na gut, das Wollnich-Manuskript ist zwar schon relativ bekannt, ne? Also es ist schon relativ vielen Leuten ein Begriff, aber kriegt vielleicht einen New York Times Artikel oder so.
Na, immerhin.
Ja.
Jetzt gibt's irgendwie alle naslang irgendwelche Meldungen, Wollnich-Manuskript entschlüsselt. Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, was im Wollnich-Manuskript steht. Hältst du nach, wie oft es solche Meldungen gibt?
Das macht eigentlich Klaus Schmäh in seinem Kryptologie-Blog. Ich glaube, das heißt Klausis Krypto-Kolumne auf den Science-Blogs.
Mhm.
Ich greife mir nur ab und zu mal welche raus und versuche halt dahinter zu kommen, ob die Schlussfolgerungen, die die ziehen, halt tatsächlich valide sind und eine Überprüfung standhalten oder ob da halt eben jemand in eine falsche Richtung galoppiert ist, was halt immer wieder passiert ist mit dem Wollnich-Manuskript. Wie gesagt, das ist schon länger als 100 Jahre her, dass es jetzt in die Neuzeit eingetreten ist und ganz am Anfang gab es halt ein großes Desaster und seitdem hat sich auch so die Hochwissenschaft so ein bisschen davon verabschiedet, da tatsächlich Wollnich-Manuskriptforschung zu betreiben. Es wurde halt immer so ein bisschen schäl angesehen. Ich selbst habe das ja auch mehr oder weniger versteckt, halt eben in der Dissertation mit, die um ein ganz anderes Thema ging, wo das halt nur ein Anwendungsfall war. Und so machen das auch viele andere. Also halt eben so Wollnich-Manuskriptforschung wird in Blogs betrieben, eigentlich, oder wird lange Zeit in Blogs betrieben. Vorher war das so, das hat auch jemand mal eine Einführung in die Programmiersprache, Basic, glaube ich, geschrieben hat. Und zwischendurch kam tatsächlich auch so ein kleines Stück zum Wollnich-Manuskript. Das heißt, es wurde halt eher versteckt gemacht und jetzt so in letzter Zeit tatsächlich halt eben durch die sehr zu begrüßen, denn Open Access Magazine, wo man halt eben schnell Sachen
Kram publizieren und kann, reviewen
wie bei Archive, lassen kann, ja. Kommen da halt eben tatsächlich auch mehr Studien in der Öffentlichkeit an. Und die auch, ne, auch wenn eine Studie am Ende halt eine falsche Schlussfolgerung hat, kann es trotzdem sein, dass da halt eben tatsächlich Sachen gemacht wurden, die dann wieder interessant sind und auf die man aufbauen kann.
Mhm. Und vor allen Dingen, man weiß ja dann immerhin schon mal, was es nicht ist. Also wenn irgendjemand falsch gelegen hat. Wie überprüfst du das?
Ja, ne, nicht ganz, ne? Weil so funktioniert der Wissenschaft eigentlich. Also ja, wäre schön, wenn man dann halt eben sagen, ja, jetzt haben wir die Falsifikation, also das kann es nicht sein, und dann per Ausschlussverfahren eins nach dem anderen.
Das funktioniert dann nicht.
Ja, nicht ganz, ne? Also wenn jemand halt eben methodisch unsauber gearbeitet hat und zu einer Schlussfolgerung kommt und sagt, du hast methodisch falsch gearbeitet, deswegen ist die Schlussfolgerung falsch. Ich glaube, da kommen wir in Konflikt mit der aristotelischen Logik.
Also Physik durch Wollen, ja. Was für Schlussfolgerungen werden denn da in der Regel gezogen? Also was sind denn so die spektakulärsten Ideen, die Leute hatten?
Ach, die sind für verschiedenste Art und Weisen. Also das Interessante ist, glaube ich, wenn ich mal direkt über die erste Entschlüsselung oder den ersten Entschlüsselungsversuch berichte, der war von Newbold. Also Voynich hat halt eben das Manuskript gefunden und hat es exklusiv einem Wissenschaftler zugänglich gemacht, der sich da jahrzehntelang mit beschäftigt hat. William Newbold hieß der, glaube ich. Und der hat halt mit den Zeichen auch nichts anfangen können. Hat dann aber eine Lupe genommen und geguckt und halt gesehen, so, das sind gar nicht die Zeichen selber, sondern das sind so kleine Striche, die an den Zeichen dran sind, die man halt eben nur mit der Lupe sehen kann.
Mhm.
Und hat dann halt eben diese Striche dokumentiert und hat halt eben zu seinem Schüler gesagt, guck mal hier durch, ich habe hier 20 Striche gefunden, die halt eben an den Zeichen dran sind. Und der Schüler meinte so, das ist aber Wahnsinn, weil ich sehe nur 10. Und das, aber er hat dann halt nicht gesagt, so, nee, das ist natürlich falsch, was der da sieht, sondern ne, sieht das halt eben nur besonders gut. Und diese Striche wurden dann halt eben zu bestimmten Zeichen, diese Zeichen wurden ersetzt, da wurden Anagramme draus gebildet, die dann halt eben umtransformiert wurden. Und es konnte halt eben keiner überprüfen, weil Newbold da halt eben exklusiv drauf saß auf dem Manuskript.
Mhm.
Und die ganze Mittelalterforscher-Szene wurde halt eben tierisch aufgewühlt und hatte Sensationen verkündet, weil er meinte, Roger Bacon hätte das Manuskript geschrieben und hätte damals schon irgendwie ein Mikroskop zur Verfügung gehabt und ein Fernglas, und es waren halt alles Sensationen, die daraus rausgehauen wurden. Und nur leider stellte sich das dann halt eben raus, dass er sich die Zeichen größtenteils eingebildet hat und dass die Verschlüsselungsmethode, so wie er sie beschrieben hat, halt überhaupt nicht funktionieren konnte. Und dann waren halt eben 20 Jahre Forschung mehr oder weniger dahin. Und
20 Jahre hat das gedauert?
Ja, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Es war aber auf jeden Fall relativ lange Zeit. Also ich meine, ja, ich glaube sogar länger, also weil halt eben das Buch, was dann rauskam, was quasi die Theorie verrissen hat, das war, glaube ich, 52.
Mhm.
Das heißt, es ist 40 Jahre nach Finden von dem Manuskript gewesen. Und die Mittelalterforscher haben sich da offensichtlich auf den Schlips getreten gefühlt und haben das Manuskript halt wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und ich habe gelogen, 1931 ist Manley rausgekommen, sehe ich gerade. Das war dann nach dem Krieg. Also es war eine relativ lange Zeit. Es waren auf jeden Fall Jahrzehnte, wo halt eben niemand oder nur in Auszügen das Manuskript sehen konnte und halt die Ergebnisse alle von Newbold veröffentlicht wurden. Ja, und da war es dann, also dann haben erstmal alle abgelassen davon. Und
warum lässt man dann davon ab? Also man hätte ja auch einfach weitermachen können, sagen, war falsch,
gucken wir mal einen Ansatz. Ja, halt, Wissenschaft ist halt immer auch so ein bisschen Mode. Also es gibt halt eben Themen, wo es Forschungsgelder für gibt, wo es Reputation für gibt. Wenn man halt eben dazu veröffentlicht, dann steht man halt eben in dem Fachkollegium halt sehr viel besser da, gewinnt halt eben an Einfluss und Also ja, auch Wissenschaft unterliegt, glaube ich, so ein Stück weit modischen Trends.
Ja, ja, klar, in der Wissenschaft heißt es nur Paradigma.
Ne? Ja. Ja, gut. ja, Paradigma ist ja halt eher so auf Methodikseite, ne? Ja. Während was ich jetzt von Mode meinte, wäre halt eben eher so der Forschungsgegenstand, ne? Also was wird untersucht. Mhm. Aber ja, du hast mit Paradigmen, das macht man natürlich auch ein Fass auf. aber es ging jetzt gar nicht so sehr um die Methodik, sondern tatsächlich halt um den Untersuchungsgegenstand. Mhm. Ne? Der war halt einfach nicht mehr halt so interessant, dass man sich halt eben damit beschäftigen wollte.
Ist das denn dann unter Verschluss gewesen, das Manuskript danach, oder war es dann wenigstens zugänglich?
Es wurde dann zugänglich gemacht durch die First Study Group. Da war der größte oder mit der größte Kryptoanalytiker des letzten Jahrhunderts, William Friedman, der auch ja, für den amerikanischen Geheimdienst natürlich gearbeitet hat, ne, weil die mussten ja damals eine Menge Chiffren entschlüsseln. Erstmal halt von den Deutschen im Krieg und danach halt eben vom Warschauer Pakt. Und der hat quasi in seiner Freizeit so eine Study Group mit allen möglichen Experten und Expertinnen gegründet, die das halt eben untersucht haben und die dann die erste Transkription auch angefertigt haben. Das heißt halt eben, die Glyphen, die im Manuskript sind, übersetzt in Zeichen, die ja auch computerlesbar sind. Ja, also hat quasi Buchstaben draus gemacht, die man dann halt eben, die es im ASCII-Code gibt, ne? Also die man halt eben im Computer kodieren kann und da dann halt eben weiter analysieren kann. Das haben die gemacht, ich meine in den 60ern. Und von da an war dann halt zumindest diese Transkription zugänglich. Das Manuskript selber liegt halt eben in Yale und da darf auch nicht jeder dran. Da muss man sich anmelden, um es halt angucken zu können. Aber es ist ja auch gar nicht nötig, weil es gibt inzwischen halt, hat Yale das alles abfotografiert und das kann man sich halt eben im Netz angucken. Und es gibt inzwischen auch mehr Transkriptionen. Es gibt auch so einen File, wo alle Transkriptionen quasi parallel dargestellt sind, wo man sich dann halt eben raussuchen kann, welche man halt eben für seine Analysen nehmen will. Und da sind wir jetzt tatsächlich in einer ganz anderen Situation als halt eben die Forscher damals.
Und was machen so Leute? Also was macht der Computerlinguist dann damit? Du fütterst das in den Rechner und sagst so, und jetzt find mal Muster. Oder wie?
Genau. Das ist eigentlich ziemlich gut beschrieben. Wenn man Muster halt eben nur sehr, sehr weit definiert. Ich habe es halt eben tatsächlich halt erstmal untersucht, also die statistischen Eigenschaften, die das so hat oder die postuliert werden, stimmen die halt alle. Ne? Kann ich die halt eben reproduzieren? Wir haben halt eben so ein System gebaut zum Prozessieren von Texten und ich habe das halt eben als Anwendungsfall genommen, so jetzt nehmen wir halt eben das Bornich-Manuskript, um halt eben das System mal zu testen, kann das halt eben wirklich das, was wir von dem verlangen. Und ja, da habe ich dann halt eben alle möglichen statistischen Werte erstmal noch mal ermitteln, also sowas wie Wortlängenverteilung, Worthäufigkeitsverteilung, Anzahl verschiedener Buchstaben, dann wie ist die Zeichenentropie, wie ist die Verbundentropie zwischen den Zeichen, wie ist die Wortentropie und so weiter. Über Entropie hast du, glaube ich, auch schon mal mit Florian Freistetter geredet, ne? Aber
ja, ist das dieselbe Entropie? Also haben die Linguisten dieselbe Entropie?
Entropie ist ja lustig, es ist ja immer dieselbe. Also quasi das Gegenteil von Information, mehr oder minder. Also in Bezug auf das Bornich-Manuskript, beziehungsweise in Bezug auf Zeichen oder Zeichenfolgen, ist es quasi so eine Vorhersagewahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, also wenn du ein Zeichen hast, wie hoch ist halt, also wie gut kannst du das nächste Zeichen vorhersagen? Ja, zum Beispiel im Deutschen, wenn du da das Q hast, dann kannst du relativ sicher vorhersagen, dass danach das U kommt. Ja, weil halt eben alle deutschen Wörter, die halt ein Q haben, danach halt eben ein U, zumindest in der Schriftsprache, haben. Ja, das heißt, da ist die Entropie sehr niedrig. Je besser du das nächste Zeichen vorhersagen kannst, desto niedriger ist die Entropie.
Mhm.
Ja. Und das kannst du halt eben jetzt einen Mittelwert über alle Zeichen bilden. Also erstmal, wie hoch ist halt eben die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt, also zum Beispiel eine Sprache, die nur aus Es besteht, das ist halt eben die Entropie sehr, sehr niedrig, weil halt, also du weißt,
es kommt ein E. Kommt. E. Ja.
Wenn halt eine Sprache aus 99% E und 1% I besteht, ist die Entropie halt eben schon was höher, aber immer noch relativ niedrig. Und das kannst du dann halt eben ausrechnen, also wie wahrscheinlich sind halt eben einzelne Zeichen und wie wahrscheinlich ist halt eben, wenn du ein Zeichen hast, die Vorhersage für das nächste Zeichen. Und da ist das Voynich-Manuskript halt eben völlig anders als jede natürliche Sprache auf dieser Zeichenentropie-Ebene, weil sich die Zeichen relativ gut vorhersagen lassen, also viel besser als halt eben im Deutschen, im Lateinischen, im Englischen. Halt eben Sprachen, die anders funktionieren, also zum Beispiel semitische Sprachen, die wo Vokale halt eben nicht geschrieben werden, sondern halt eben nur die Konsonanten. Die haben zwar andere Entropiewerte, aber halt längst nicht die, die das Voynich-Manuskript hat. Also da fällt es halt eben extrem aus dem Rahmen. Da hat man halt auch noch keine natürliche Sprache gefunden, die das irgendwie nachahmt. Also irgendwann hatte, Bennett war das, glaube ich, das war der das Buch über die Programmiersprache Basic geschrieben hat, rausgefunden, dass das Hawaiianische tatsächlich ähnliche Werte aufweist. Allerdings hatte das Hawaiianische, meine ich, da irgendwie nur 13 verschiedene Zeichen oder Buchstaben, während das Voynich-Manuskript, ja, je nachdem, welche Transkription man nimmt, zwischen 18 und 36 hat halt eben tatsächlich viel mehr. Also, dass man da halt eben auch nicht davon ausgehen konnte, dass es dann Hawaiianisch in Voynich-Manuskript kodiert ist, was halt eben für die Herkunftszeit auch ein bisschen seltsam gewesen wäre. Aber naja, das ist halt eben auch so eine Theorie gewesen, die es mal gab, dass es irgendwie aus dem pazifischen Raum gekommen wäre.
Passiert sowas häufiger, dass es irgendwelche Schriftstücke gibt in Sprachen, also in ausgestorbenen Sprachen, die nicht vergleichbar sind mit heutigen Sprachen? Also wenn man die Zeichenentropie zum Beispiel hernimmt?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich da tatsächlich kein Spezialist für bin. Eventuell spielst du jetzt genau auf diese neueste Studie an, ne?
Nee, gar nicht. Das war jetzt eine Frage, die ich tatsächlich einfach so in meinem Kopf hatte. Möglicherweise kommt sie daher, aber...
Ja, weil da wurde ja jetzt davon ausgegangen, dass es eventuell irgendwie eine mittelamerikanische oder nordamerikanische Herkunft hat, weil bestimmte, das war aber irgendwas anderes, habe ich jetzt mir entfallen, weshalb das damit, ach, genau wegen den Pflanzen, ne? die hätten Pflanzen erkannt, ziemlich viele, und die Labels von den Pflanzen, wie gesagt, das ist manchmal, das Skript besteht ja aus Bildern und Text. Und viele Bilder stellen halt eben Pflanzen dar und auf diesen Seiten, wo die Pflanzen sind, gibt es doch immer so ein herausragendes Wort, was ganz oben steht oder halt eben in der Nähe der Pflanze steht und was sonst nicht mehr im Manuskript auftaucht. So dass man halt meint, das ist wahrscheinlich die Bezeichnung für diese Pflanze. Und da wollen die ein paar dekodiert haben. Ja, wobei halt eben so die ursprünglichen Voynich-Forscher halt eben dann sagen, so, nee, das wird schon oft probiert, dass da halt eben einzelne Wörter rausgegriffen werden. Das geht immer. Ne? Wenn das halt eben, wenn der Text nur lang genug ist, dann findest du immer irgendwas, was passt. Ja. Und du musst halt irgendwas, also es ist eigentlich so Konsens ist, zumindest den Leuten, bei den Leuten, die ich jetzt so kenne und verfolge, ist, wir brauchen erstmal irgendwie eine Methode, die so einen Text generiert.
Das habe ich nicht verstanden.
Wir brauchen halt eben irgendwie eine Methode, also halt eine Textgenerierungsmethode. Ja, also wenn es halt eben keine natürliche Sprache ist, wo halt eben viel darauf hinweist, dass es keine Verschriftlichung irgendeiner natürlichen Sprache ist, dann brauche ich entweder eine Chiffre, also halt eben eine Verschlüsselungsmethode, die mir einen Text mit so kruden Eigenschaften erzeugt. Oder ich brauche eine Hoax-Methode, die mir einen Text mit so komischen Eigenschaften erzeugt. Ja, also zwar ist der menschliche Geist ja relativ frei, aber man traut ihm doch nicht zu. Oder halt eben noch nicht zu. Vielleicht gibt es da demnächst eine Veröffentlichung zu, die ich schon vorher mal lesen konnte, man traut ihm nicht zu, dass er halt eben sowas Komplexes mit so komplexen Eigenschaften schaffen kann, indem man halt einfach nur ein paar Wörter oder irgendwelche sinnlosen Zeichen hintereinander reiht. Dann würde man halt eben in viel mehr Muster verfallen, die es nicht gibt.
Ja, verstehe. Also wenn es halt mehrere Autoren wären? Was wenn es mehrere Autoren wären, sodass halt nicht, also das Muster kommt ja in der Regel dann aus einem Gehirn. Ja. Was, wenn ich 80 Gehirne dran setze und darüber das Muster verwässere?
Ja, dazu ist die Schrift, glaube ich, zu einheitlich. Schon in den 70er Jahren hat sich da mal jemand Gedanken zugemacht, dass eventuell mehrere Schreiber gibt, beziehungsweise er hat einfach den Text analysiert. Prescott Currier war das, ich glaube, der war Hauptmann der US-Armee oder so. Der hat tatsächlich zumindest zwei Schreiber ausgemacht. Da ist sich allerdings die nachfolgende Forschung auch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich zwei Schreiber waren. Aber halt eben diese beiden Schreiber, die Courier da festgestellt hat, haben sich auch zwei verschiedener Sprachen bedient, wie er meint, weil halt eben die Wörter, die auf den Seiten auftauchen, die er Schreiber A zuordnet, halt eben teilweise ganz andere sind als die Schreiber B benutzt. Mhm. Das häufigste Wort ist halt eben bei dem einen Schreiber ein ganz anderes als bei dem anderen. Ja, und halt eben die kommen auch so über Kreuz auch gar nicht vor. So, dass es halt eben schon möglich ist, dass sich da mehr Leute zu Gedanken gemacht haben, beziehungsweise mehr Leute den Text zu Papier gebracht haben, aber die Schrift ist dann doch zu gleichförmig, meine ich, und das Manuskript so als Ganzes eigentlich zu ähnlich, als dass da wirklich 80 Leute rangesessen sind. Mhm. Und halt eben, ne, jede gute Verschwörungstheorie stirbt ja auch damit, dass da zu viele Leute mitmachen. Also,
ja klar, irgendeiner quatscht dann.
Ja, also dass 80 Leute halt nie ein Wort über dieses Manuskript verlieren, ja, und das dann halt eben Jahre später oder ja, zwei Jahrhunderte später nochmal auftaucht, wäre halt eben sehr seltsam. Aber also 80 habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht gehört. Aber die müssten dann trotzdem, ne? Also müsste es dann trotzdem 220 Seiten, also müsste jeder dann drei Seiten erzeugt haben, ohne in immer das gleiche Muster zu verfallen. Wie gesagt, die Muster in Wörtern, ne? Also die Zeichenentropie ist ziemlich niedrig. Also die Wörter sehen alle mehr oder weniger, sind relativ ähnlich, ja? Also die Zeichenabfolgen. Aber die Abfolge der Wörter ist sehr schlecht vorhersagbar. Mhm. Also halt eben
die Wortentropie. Die Wortentropie.
Also. Genau. Mhm. Als zum Beispiel im Deutschen, wo halt immer wieder die gleichen Floskeln vorkommen. Ne? Also oder halt eben so der große Mann, der kleine Hund, was weiß ich. Ne? Mhm. Also halt eben hast halt eben Wörter, die so häufig vorkommen, der, die, das und halt eben die Kombinationen damit dann auch wieder. Das ist im Wollnich-Manuskript halt überhaupt nicht so. Also da gibt es, glaube ich, zwei Vier-Wort-Kombinationen, die halt eben tatsächlich zweimal auftauchen. Ja, ansonsten hast du noch so ein paar Trigramme. Ja? Das heißt halt eben drei Wörter, die genau in der Reihenfolge nochmal irgendwie dreimal auftauchen oder so, aber auf 220 Seiten ist das halt nichts. Mhm. Ja, das muss halt auch irgendwie erklärt werden. Ne? Also wo sind wir hergekommen? Genau, halt eben eine Methode. Also wir brauchen irgendwie eine Methode, ne, oder halt ein Erzeugungswerkzeug, das erklärt, wie ist dieser Text entstanden. Und das kann halt eben entweder sein, eine ausgeklügelte Verschlüsselungsmethode, die wir halt eben noch nicht gefunden haben, beziehungsweise wo ich ja so eine Theorie hatte oder hab, oder halt auf der anderen Seite eine Hoax Methode, wo halt eben auch schon Leute was zugesagt haben. Also Gordon Ruck ist eine relativ bekannte Arbeit, auch Anfang des Jahrtausends, ungefähr 10 Jahre alt oder so, der hatte so ein Kardan-Gitter, das ist, kennst du vielleicht, das ist so eine Schablone, wo einzelne Wörter ausgespart sind. Also du schneidest quasi so in Blatt so Löcher rein und legst es dann woanders drauf und die Wörter sind dann quasi so die Signifikanten. Ne? Also ich glaube, Maria Stuart oder so soll so mit irgendwem aus ihrem schottischen Stab kommuniziert haben, aus dem Gefängnis raus, wurde aber geknackt von der Elisabeth damals. Oder bei Jules Verne taucht sowas auch mal auf. Und sowas hat er in Kombination mit so einer Tabelle von Wörtern benutzt, beziehungsweise von Morphemen, also von Wortteilen Und er wollte damit halt eben tatsächlich diese komischen Wollnichtwörter konstruieren und halt eben auch diese Abfolge hinbekommen, mhm. indem man halt einfach diese Schablone über diese Tabelle schiebt und immer wieder über verschiedene Spalten und Zeilen geht.
Lass mich raten, er hat es nicht geschafft.
Na, das wurde dann halt eben doch wieder zu kompliziert. Also ich finde die Herangehensweise eigentlich ganz gut, aber um dann halt eben tatsächlich alle Wörter nochmal zu konstruieren, das hat dann halt eben tatsächlich nicht ganz geklappt. Aber trotzdem noch sehr einflussreiche Arbeit. Ne, als ich angefangen habe, mich mit dem Manuskript zu beschäftigen, das war so 2009, glaube ich, war das quasi die, also ist man davon ausgegangen, so da in die Richtung läuft. Das ist ein Hoax und das funktioniert irgendwie so mit einer Tabelle und einer Schablone. Das kann schon sein, aber vielleicht geht es auch ein bisschen anders.
Also, was ist die Theorie, die du eben erwähnt hattest? Deine Theorie?
Meine Theorie. Ja, als ich damit angefangen habe, mich mit dem Wollnichtmanuskript zu beschäftigen, ich habe halt einfach einen Anwendungsfall für unser Textprozessierungssystem gesucht. Mhm. Und ich habe damals das Lexikon des Unwissens gelesen von Pasek Scholz. Und da kam halt das Wollnichtmanuskript vor. Und das ist aber interessant, das schaue ich mir halt nochmal an. Und bin dann halt immer so weiter reingeraten, habe mir halt eben die wissenschaftlichen Studien, die Blogartikel dazu durchgelesen, dachte, na, irgendwie ist es doch lustig. Also müsste halt eben mal schauen, was da halt eben wirklich hinterstecken könnte. Und halt eine der was älteren Theorien, also die halt eben auch von Friedman, den ich vorhin schon erwähnt habe, also einer der größten Kryptoanalytiker des letzten Jahrhunderts, vertreten wurde, war, dass dem Ganzen eine synthetische Sprache a priori zugrunde liegt. Synthetische Sprache ist quasi eine Kunstsprache, ja, also keine natürliche Sprache, Esperanto, sondern eine Sprache, die halt von Menschen erdacht wurde.
Also sowas wie Esperanto?
Genau. Ja. Und zwar ist Esperanto eine Kunstsprache a posteriori, weil Esperanto lehnt sich halt eben an natürlich sprachlichen Vorbildern an. Ne? Also Zamenhof hat damals halt extra Vokabeln genommen und halt eben Bildung oder halt eben Morphologie und Syntax, also halt Wortabfolgen genommen, die es halt eben in natürlichen Sprachen schon gibt, damit man die halt eben auch leichter lernen kann. Wenn man halt eben eine natürliche Sprache schon beherrscht, dann ist es halt eben leichter, halt eben was Ähnliches zu lernen, als was völlig anderes. Das nennt man halt eben deswegen auch Kunstsprache a posteriori, weil es sind halt eben nach natürlich sprachlichem Vorbild. Im Gegensatz dazu sind halt eben Kunstsprachen a priori Sprachen, die halt eben sich nicht am natürlich sprachlichen Vorbild orientieren, sondern an irgendwas anderem. Zum Beispiel an der Kategorienlehre. Also das haben halt eben, das kam im späten 17. Jahrhundert auf. Wilkins hat das zum Beispiel gemacht. Hast du nicht auch letztens über den Barockzyklus von Stevenson geredet? Ja. Da kommt Wilkins vor, direkt im ersten Buch. Das ist halt eben dem, den Daniel Waterhouse dazu arbeitet. Und diese Zettelchen macht, falls du dich erinnerst. Da geht es halt eben darum, eine Sprache ganz von neuem zu erfinden und zwar halt eben irgendwie nach göttlichem Vorbild. Ne? Also das halt eben sowas, also dass man erstmal alles unterteilt in Kategorien, also in, ich weiß nicht, welche genau die Oberkategorien bei ihm war, also halt eben irgendwie Belebtes, Unbelebtes oder Abstraktes, Konkretes. Ne? Und dann halt immer weiter runter geht, halt eben bei Belebten eine Scheide zwischen Mensch und Tier, ne, wie man das damals gemacht hat, oder Pflanzen und Tieren, oder Mensch und Nichtmensch und dann Pflanz und Tier und so weiter. Und man dann halt eben ähnliche Konzepte hat, also sowas wie Fluss und Bach, heißen ja bei uns völlig verschieden. Ne? Also Fluss und Bach sind ja zwei völlig verschiedene sprachliche Zeichen, obwohl es fast das gleiche ist. Mhm. Im Wilkinschen System hätten die halt eben sehr gleich geklungen, beziehungsweise er hatte keine Lautsprache, sondern er hatte halt eben nur Zeichen, war es halt eben fast das gleiche Zeichen. Bei Fluss war dann halt eben noch irgendwie ein Strich mehr dran, halt eben für was größer als Bach oder so. Fließendes Gewässer. Ist das Konzept einigermaßen klar?
Ja, so halbwegs.
Also es geht halt eben darum, tatsächlich eine Sprache ganz neu zu erfinden.
Ja.
Und zwar halt eben den Ausdruck und den Inhalt, die beiden Seiten, von denen ich vorhin geredet habe, näher zusammenzubringen. Dass halt eben ähnliche Bedeutungen auf ähnliche Zeichen zurückgeführt werden. Und damit schafft man halt eben quasi so eine ganz neue Sprache.
Wenn wir nochmal bei Fluss und Bach bleiben, ist es mir nicht wirklich ganz klar geworden. Also ich will eine neue Sprache erschaffen und suche nach einem Wort für fließendes Gewässer.
Ja.
Dem ich durch, weiß ich nicht, also ich nehme halt das Wort Fluss und keine Ahnung, nee, Fluss ist doof. Obwohl doch, Fluss ist schön. Fluss ist halt ein sehr breites fließendes Gewässer. Mhm. Und wenn ich da jetzt noch eine Kleinigkeit hinzufüge, nämlich, weiß ich nicht, einen Strich ans F, sodass das nicht mehr Fluss, sondern Eluss heißt, ist es halt ein schmales Gewässer. Meinst du sowas?
Ja, so in der Art.
Okay.
Genau. Also das ist halt eben tatsächlich halt eben die Ähnlichkeit auf der Inhaltsseite durch Ähnlichkeiten auf der Ausdrucksseite wiedergespiegelt werden.
Ah, okay, dann würde also wahrscheinlich eher, ja, wenn das Gewässer breiter würde, würde das Wort breiter werden.
ja, das muss nicht unbedingt sein. Okay. Also tatsächlich waren es halt eben so bestimmte Zeichen irgendwie. Ne? Gott war dann so ein Strich und Seele war dann ein Strich mit so einem kleinen Bauch dran oder so. Mhm. Hm? Also es sind halt eben tatsächlich, waren das sehr abstrakte Zeichen. Das darf man jetzt nicht auf die Buchstabenschrift übertragen. Beziehungsweise Friedman meinte dann, wenn man es auf die Buchstabenschrift überträgt, dann kriegt man halt eben eine Horde von ähnlichen Wörtern, weil die halt eben ähnliche Konzepte ausdrücken. Mhm. Dann sehen die Wörter halt eben alle fast gleich aus. Es gibt halt eben so Abfolgen im Wollnich-Manuskript, die aussehen, als hätte jemand so Flexionsübungen gemacht. Also halt eben
Verben gebeugt.
Ja, genau, Verben gebeugt oder halt eben sowas gesagt wie Haus, Häuser, Hauses, Haus, Häuser, mhm. Haus, Haus. Ja? Also solche Abfolgen gibt es tatsächlich im Wollnich-Manuskript von einzelnen Wörtern, die sehen halt anders aus, die heißen irgendwie Kokedi, Kokedi, Kotedi, Kocedi, Kotedi oder so. Ja?
Gibt es halt das in einer so signifikanten Häufung, dass man annehmen könnte, dass das Wollnich-Manuskript sowas wie ein, weiß ich nicht, Vokabelheft ist?
Dazu ist es nicht tabellarisch genug, mhm. eigentlich. Ne? Also, der Vokabelheft hast du ja tatsächlich immer so zwei Spalten. Ja. Und das wäre auch ein Vokabelheft, wo halt eben beide Seiten unbekannt sind, was halt auch schwierig ist für ein Vokabelheft.
Stimmt. Mhm. Aber wie würdest du da rangehen? Also, wenn du sagst, okay, das ist eine künstliche Sprache, ab welchem Moment könntest du mit Sicherheit sagen, dass es eine künstliche Sprache ist?
Wenn ich halt eben tatsächlich das gesamte Manuskript übersetzen könnte.
Aber da bräuchtest du dafür nicht auch irgendwie ja, wieder ein Vokabelheft, um es zu übersetzen? Ja,
genau, das ist halt eben der große Fehler. Man bräuchte irgendwie ein Codebuch. Also der weitere Fehler oder halt eben der frühere ist der, dass die Vermutung, die Friedman da angestellt hat, dass es nämlich halt eben so eine künstliche Sprache ist, halt historisch nicht haltbar war, weil, wie ich vorhin halt gesagt hatte, Anfang des 17. Jahrhunderts war das Ding mit großer Sicherheit schon in Prag. Mhm. Ende des 17. Jahrhunderts kamen halt eben diese ersten synthetischen Sprachen a priori auf, ne, von Wilkins und von Dalgarno, 1666 und 1672 oder so. Oder 1658, 1600. Wann war das große Feuer in London? 66.
Oh, weiß ich nicht mehr.
Ja. Das kommt halt eben auch, also das habe ich da auch wiedergefunden in dem Barockzyklus, weil da verbrennen ja die ganzen Zettelchen,
ja, stimmt.
Von Wilkins.
Ach, ich muss das nochmal lesen. Ach, verdammt.
ja, ne, also da lagen halt ein paar Jahrzehnte zwischen. Mhm. Und das war halt eben genau mein Ansatzpunkt. Dann habe ich halt gedacht, na, dann schaue ich halt einfach mal, also mache mich einfach mal was schlauer über solche synthetischen Sprachen. Mhm. Früher hat man das halt eben auch, also die Leute, die das dann erfunden haben, haben das als Lingua Universalis bezeichnet, also Universalsprachen. Das ist quasi so ein, sollte so eine Art göttliche Sprache werden. Vermessen waren die ja damals.
Hat auch nicht so ganz funktioniert.
Und ja, hab mich da halt eben in die Bibliothek gesetzt und halt Bücher gewälzt und halt geschaut, was es da so gab, was es halt früher tatsächlich nicht gab in der Richtung. Und es hat tatsächlich Sachen, halt eben eine Verschlüsselungsmethode gefunden, die angewendet halt eben sowas ergibt, was so aussieht wie eine synthetische Sprache, was aber halt eben eine Verschlüsselungsmethode ist, halt eben auch eine Menge gleich aussehender Wörter oder fast gleich aussehender Wörter, die man halt eben auch hintereinander schreiben kann. Das ist nämlich eine Chiffre von von Johannes Trithemius, der war damals Abt in im Kloster Spurnheim und nachher in Würzburg, glaube ich, und hat eine Menge Chiffren erfunden und unter anderem halt die relativ vergessen ist in der Polygraphie, wo nämlich einzelne Buchstaben durch ganze Wörter verschlüsselt werden.
Ah.
Ja, also du hast halt eben, es macht natürlich deinen Geheimtext sehr viel länger, als der Klartext war. Aber halt, wenn du zweimal das gleiche Wort hintereinander hast, dann bedeutet das eigentlich nur, du hast zweimal den gleichen Buchstaben hintereinander. Mhm. Und halt eben diese, das kann man sich wie so Übersetzungstabellen vorstellen. Ja, das sind, also in der Spalte oder in der ersten Spalte stehen halt eben die Buchstaben von A bis W in dem Fall. Also W war da der letzte Buchstabe, weil es normalerweise als zwei U's vorkam.
Ja.
Also hat man insgesamt 24 Buchstaben und dann hat man halt eben eine Menge von anderen Spalten, wo dann halt Wörter drin sind, die diese Buchstaben halt eben substituieren in der Chiffre. Also zum Beispiel Kama, Kame, Kami, Kamu, Kamu, Kamal, Kamel, Kamil, Kamol, Kamul.
Ja, das wäre du halt hast also genug Wörter, du hast genug verschiedene Wörter pro Buchstabe, um hinterher trotzdem einen pseudo-sinnvollen Text zu erstellen.
Genau. Also da jetzt von dieser Polygraphia 3 Chiffre gab es, glaube ich, 130 Spalten.
Mhm.
Also hast du 130 verschiedene Wörter pro Buchstabe.
Aber woher weiß ich, welche... ist ja egal. Stimmt. Nee, ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Ja, weiter.
Tatsächlich, was sinnvoller Text ergibt sich damit natürlich nicht, weil das sind halt eben Fantasiewörter, die er da benutzt hat. Er hat diese gleiche Chiffre aber auch mit lateinischen Wörtern gefüllt und hat semantisch ähnliche Wörter oder halt eben Wörter mit ähnlicher Funktion halt untereinander gesetzt. Hat die Spalten auch so gewählt, dass halt eben, im Lateinischen ist die Wortstellung ja eh relativ frei, hat die aber halt eben so gewählt, dass man, wenn man dann halt einen kurzen Satz verschlüsselt, da halt so eine Art von Gebet rauskommt. Ja, also es ist dann lateinisches Gebet, was aber steht für einen Klartextsatz.
Mhm.
Natürlich höllenaufwendig.
Ja. Weil, vor allen Dingen, wenn man es nicht mit Rechnern machen kann, ja.
Genau, weil man muss sich da halt eben man braucht erstens dieses Codebuch, um das entschlüsseln zu können. Und zweitens, hat man halt eben einen viel, viel längeren Text, den man erzeugt. Es gibt auch kaum, also ich habe nur einen Beleg gefunden, dass diese Ave Maria Chiffre, wie die heißt, also die mit den lateinischen Wörtern mal benutzt wurden. Das soll die belagerten Konstantinopler sollen das mal benutzt haben, um irgendwas nach Venedig oder um eine Information nach Venedig zu schmuggeln.
Jetzt hast du aber Computer da und könntest das ja rein theoretisch, also ist ja eigentlich so eine Brute Force Geschichte, ne?
Ja, nicht ganz, weil du musst ja erstmal wissen, was steht denn, also wenn man dieses Codebuch nicht hat, dann heißt es ja nur, dass halt eben das gleiche Wort für den gleichen Buchstaben steht.
Mhm.
So häufig kommen die Wörter aber gar nicht vor. Ne? Und sehr ähnliche Wörter, das ist quasi genau das Gegenteil von dieser Wilkinschen Universalchiffre, sehr ähnliche Wörter bedeuten auf jeden Fall anderen Buchstaben. Ne? Mhm. Weil den hast du quasi so in der gleichen Spalte drin. Also ähnliche Wörter sind in der gleichen Spalte, bedeuten aber dann halt eben anderen Buchstaben.
Okay.
Vielleicht kann man das mit Brute Force machen, das war jetzt halt eben nicht mein Hauptbereich. Ich warte da auch eigentlich noch so ein bisschen auf eine Eingebung, was man wie man da halt tatsächlich rangehen könnte. Ja, also wenn das tatsächlich so ist, also das ist ja quasi nur eine Hypothese von mir. Ja, diese Hypothese habe ich überprüft, hab geguckt, kann ich halt eben die seltsamen Eigenschaften des Wornich-Manuskripts mit meiner Chiffre nachahmen.
Mhm.
Und das habe ich in den meisten Fällen, also für die meisten Sachen tatsächlich ganz gut hinbekommen. Für manche Sachen war es schlechter und überlasse ich dann auch der kritischen wissenschaftlichen Öffentlichkeit mal zu schauen, woran das jetzt liegt, ob man da halt eben halt die Chiffre dann, ob man da doch nochmal was drehen muss. Oder ob es tatsächlich ja, ob es halt eben Blödsinn ist, ne? Was, ob meine Hypothese halt irgendwie tatsächlich widerlegt werden kann. Ich finde es halt eben ganz interessant und ich habe es halt eben vor allem gemacht, um das Textprozessierungssystem zu überprüfen. Mhm. Und ja, also ich glaube halt, es ist einigermaßen gelungen, tatsächlich zu zeigen, okay, es gibt eine Chiffre, die halt eben auch schon 1506 ist, die veröffentlicht worden von Trithemius. Das Buch davor wurde halt eben auf den Index der katholischen Kirche gesetzt. Die Steganographia, kann man auch sehr viel drüber reden. Aber die Polygraphia gab es halt eben nachher im tatsächlich lag der kritischen Öffentlichkeit auch oder stand der kritischen Öffentlichkeit auch zur Verfügung. Das heißt, da kann sich tatsächlich jemand dran bedient haben, die halt eben abgewandelt haben und halt eben so einen Text verfasst haben. Also die theoretische Möglichkeit besteht, dass es tatsächlich wahr ist, kann ich so nicht sagen. Ich halte bei höchstens 10% halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich sowas ist. Wahrscheinlich ist es eine andere Generierungschiffre.
Aber dass es eine Chiffre ist, da bist du dir sicher?
Nee. Also ich meinte ein generierter Hoax. Also es ist wahrscheinlicher. Also dass man halt irgendeine Generierungsmethode findet, die halt eben was Unsinniges erzeugt. Ich finde halt, das hat mehr Charme, wenn es tatsächlich irgendwie einen Inhalt hätte, ja, den man entschlüsseln könnte.
Ja klar, und wenn man dann auch noch rausfinden würde, warum das so verschlüsselt ist, ne?
Das ist halt eben die Frage, ob sich tatsächlich da jemand so viele Gedanken drum gemacht hat, dann müsste er auch dieses Codebuch geschrieben haben, ne? Wo diese Chiffre drinsteht. Das heißt, es müsste ja eigentlich noch irgendwo sein. Und außerdem hat das Voynich-Manuskript, es sind wahrscheinlich halt eben auch keine Korrekturen drin. Ja, das heißt, es wird einmal runtergeschrieben und nicht irgendwie so nachradiert oder so. Und das halte ich auch für unwahrscheinlich, dass halt eben jemand mit so einer komplizierten Chiffre nie einen Fehler macht.
Kann ja, natürlich irgendwo vorgeschrieben haben.
Das mag sein, aber selbst wenn man vorschreibt, verschreibt man sich. Ich weiß es nicht, ne? Da bin ich aber auch kein Experte für. Mhm. Was ich machen, also ne, es war das Ziel, zu überprüfen, ob das, was ich da halt eben in der Bibliothek gefunden habe und wo ich dann unter Mikrofischapparat hing und da halt eben fieberhaft Wortlängen gezählt haben, die halt hingehauen haben und dachte so, also das kann es halt eben wirklich sein, das ist aber super, das halt einfach mal empirisch zu überprüfen und die Ergebnisse halt zu veröffentlichen, beziehungsweise halt eben auch die ganzen Experimente zu veröffentlichen, was halt eben mit unserem System auch geht. Das war halt eben so das Ziel. Und ja, was halt eben jetzt schlussendlich daraus gemacht wird, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also kann sein, dass es halt eben in die Richtung halt tatsächlich weitergeht und dass da noch jemand eine Idee kriegt und sagt, so wenn es das ist, dann kann man jetzt nochmal probieren, halt eben da Brute Force ranzugehen und halt quasi so einen ganz leeren Text zu haben und dann alle das häufigste Wort zu nehmen und dann zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein E und da überall Es einzusetzen und dann halt eben nur weiter Glücksrad zu spielen, weißt du?
Ja.
Und ja. Oder jemand kommt halt eben daher und sagt so, ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz, aber ich habe hier eine Methode entwickelt oder gefunden, die mir halt eben viel, viel leichter einen sinnlosen Text generiert. Und das hat halt eben jemand geschrieben, um damit Geld zu verdienen oder so.
Aber das warum soll, also wie würde man mit sowas Geld verdienen?
Ja, damals, wie gesagt, Rudolf II. War halt eben so, hatte den Ruf weg, halt alles Mögliche zu sammeln, was irgendwie okkult oder geheimnisvoll oder so ist. Allerdings halt eben erst 180 Jahre nach dem Herstellung des Pergaments. Mhm. Wobei halt eben Pergament da zu damaliger Zeit schon extrem wertvoll war. Also dass das halt 180 Jahre irgendwo rumliegt, ist relativ unwahrscheinlich gewesen. Aber es kann natürlich in irgendeiner Schublade verschwunden sein und irgendwer holt es dann raus, verkauft es an den nächst dahergelaufenen Scharlatan und der macht sich halt eben Spaß draus, da jetzt 220 Seiten zu schreiben, zu bemalen, um das dann halt eben für 600 Dukaten zu verkaufen. so heißt es, dass Rudolf 600 Dukaten dafür gezahlt haben soll, aber es ist unklar an wen. Es gibt da zwei Verdächtige, aber die Geschichte müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen, weil die ist auch nochmal richtig lang.
Ja, nee, erzähl!
Was waren denn, wie hießen die beiden? Dee und Kelly, genau. Waren so zwei Gestalten, die durch Europa gezogen sind. Ich glaube, Kelly hat sich die Haare immer extra lang wachsen lassen über die Ohren, weil die wurden ihm abgeschnitten, irgendwo mal aufgeflogen ist mit seiner Scharlatanerei. Und die haben auch sich irgendwie gegenseitig, wer war denn das? Ich glaube, Kelly war das. Er hat Engelstimmen gehört konnte die dann die diktieren und der hat die aufgeschrieben in der Engelssprache. Das heißt, die haben tatsächlich auch so eine Sprache erfunden. Und haben die zu Papier gebracht und ich weiß nicht, ob die jetzt die verkauft haben. Jedenfalls sollen sie, glaube ich, wollten sie auch Gold machen oder so beim Rudolf. Die hat sie auf jeden Fall nach Prag verschlagen und die sind halt eben vorher quer durch Europa und kamen aus England und da halt eben die Vermutung war, Roger Bacon hätte das Ganze geschrieben. Bestand dann auch die Vermutung, die und Kelly hätten das irgendwie von England aus noch aufgehübscht und dann in Prag verkauft. Das ist die Kurzfassung. Die Langfassung kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf die Reihe, aber du merkst, es gibt halt eben eine Menge von Legenden und kruden Dingen, die halt eben mit dem Wollnich-Manuskript passiert sind oder passiert sein könnten oder was auch immer, dass man da halt, also eine Beschäftigung damit lohnt sich auf jeden Fall, weil so viel krudes Zeug findet man sonst selten auf einem Haufen. Und es ist halt eben immer noch ungelöst, ne? Es ist halt immer noch ein Rätsel. Es ist halt eben das Schöne dabei, es ist nicht irgendwie so aufgedeckte Scharlatanerie schon, sondern es könnte halt immer noch was anderes sein.
Könnten immer noch Außerirdische sein, die
ihre. Ja, genau, Sachen außerirdische anlassen. Theorie gibt es auch. Habe ich jetzt so, Daniken ist da ganz vorne
natürlich
dabei. aber da habe ich mich tatsächlich nicht näher mit auseinandergesetzt. Aber klar, Außerirdische können es immer sein.
Gibt es denn irgendwie eine nette Adresse, wo man irgendwie die gesammelten Theorien zum Wollnich-Manuskript findet? Irgendwelche oder irgendein Buch, Publikationen?
Ja, es gibt, ich glaube, aber leider nicht mehr vorrätig. Es gab schon bei 2001 von zwei Leuten mit den illustren Namen Kennedy und Churchill. tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Künstlernamen sind. Das heißt der Wollnich-Code oder so. Und das gab es mal bei 2001. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Also da kann man das wirklich sehr, sehr schön nachlesen. Und die haben auch den richtigen Witz dabei. Dann gibt es halt eben eine Menge Webseiten, meistens in Englisch. Es gibt auch eine Website, die heißt die Tamagotchi, glaube ich, von Elias Schwertfeger. Der hatte auch so ein Bullshit-Index, wo man die eigene Theorie halt eben gegenüberprüfen kann, was die halt eben alles hat und was die alles erklärt und was nicht und kriegt dann halt eben so Bullshit-Punkte, die man einsammeln kann. Das ist halt auch eine ganz lustige Seite. Wenn man die ersten beiden trockenen Kapitel meiner Diss wegnimmt, kann man da auch mal reinlesen, ins Kapitel 4, wo ich das Wollnich-Manuskript behandle. Da habe ich auch versucht, halt eben so eine umfassende Darstellung zu geben. Also es ist teilweise dann tatsächlich etwas statistisch, aber ich habe mir auch Mühe gegeben, das einigermaßen leserlich zu formulieren. Die gibt es halt auch online im Netz als Open Access Dokument. Ohne jetzt viel Werbung für mich zu machen. Was gibt es denn noch? Aber ja, ich glaube, man kann tatsächlich auch beim Wikipedia-Artikel anfangen, der auch oft umgeschrieben wird. Jetzt zum Beispiel halt eben diese nordamerikanische oder mittelamerikanische These steht, glaube ich, ganz am Anfang der deutschen Wikipedia, weil ich die alles andere als bewiesen halte. Aber da findet man auch ganz gute Tipps, wo man weiterlesen kann. Und man findet halt echt alles und das Gegenteil davon, wenn es ums Wollnich-Manuskript geht.
Jürgen Hermes, vielen Dank.
Dankeschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.